Ja, liebe Geschwister, schönen Dank für eure Einladung. Ich bin wieder gerne gekommen. Ich war vor 3 Wochen schon mal eingeladen und heute darf ich wieder bei euch sein. Es ist ein Geschenk, dass Gott und ihr mich immer noch gebraucht in meinem hohen Alter. Ja, wir wollen uns heute wieder mit einem Thema beschäftigen, was ein Stück weit mit dem Unterwegssein zu tun hat. Das ist ja jetzt angesagt, wir haben es gerade gehört. Die Urlaubszeit beginnt auch in eurer Gemeinde und einige von euch, vermute ich mal, werden auch unterwegs sein. Und wir haben vor 3 Wochen das Volk Israel damals auch schon begleitet, die auch unterwegs gewesen sind. Die haben nicht Urlaub gemacht, um Sightseeing, wie man sagen würde, zu machen, sondern sie waren unterwegs zum Tempel in Jerusalem und wo es den Tempel noch nicht gab, zu dem heiligen Platz, wo die Bundeslade stand, um Gott anzubeten und Gott die Ehre zu geben. Wir haben uns also vor 3 Wochen beschäftigt mit einem Wallfahrtslied, Psalm 122, und ein paar Wochen davor auch mit Psalm 121, ebenfalls ein Wallfahrtslied. Bei diesem Unterwegssein sind 15 Wallfahrtslieder entstanden, die Psalmen 120 bis 134, das sind also diese verschiedenen Wallfahrtslieder, die damals gesungen wurden. Wie gesagt, wie es geklungen hat, ich kann es euch nicht sagen, die Noten sind ja nicht mit abgedruckt und denke ich auch nicht bekannt. Und vor 3 Jahren haben wir uns beschäftigt mit Paulus, der ebenfalls unterwegs war auf einer großen Schiffsreise. Es ist schon wieder 3 Jahre her. Ich habe selber gestaunt. Mir war nicht bewusst, dass die Zeit so schnell geht. Dass die Zeit schnell geht, weiß ich, aber dass sie so schnell geht, war mir gar nicht so bewusst. Ich habe euch damals auch so eine Karte mitgebracht. Es war ja eine sehr turbulente Seereise. Sie haben noch schnell versucht, vor den Winterstürmen in Rom anzukommen, aber sie haben es nicht ganz geschafft. Das Schiff, 14 Tage war es unterwegs, kam in große Turbulenzen. Erst wollten sie in Kreta, überwintern. Das ist hier, so wie andere Schiffe es auch gemacht haben, aber wahrscheinlich haben die Soldaten gedrängt, zu den damaligen Faschingsfeiern rechtzeitig in Rom zu sein. Ich weiß nicht, ob das genau der Grund war, aber vielleicht war das einer der Gründe. Aber sie sind dann richtig in Turbulenzen reingekommen und wie gesagt, sie haben Schiffbruch erlitten. Aber der Paulus ist damals schon sehr mutmachend aufgetreten. Obwohl er ja auch auf dem Schiff war, er war einer von den 276 Passagieren, also ein großes Ding, großes Schiff, 50 Meter lang, 13 breit, 13 Meter hoch. Man staunt, was die damals schon hingekriegt haben, solche riesigen Schiffe zu bauen. Das ist also erstaunlich und sie haben eine riesige Fracht auch dabei gehabt, Korn dabei gehabt und wie ich euch damals so geschildert habe, wie es uns die Bibel schildert, in Apostelgeschichte 27, sie mussten viel Korn und Schiffsgeräte und so über Bord werfen. Und das Schiff war dann kurz und klein, als sie dann schließlich in Malta angelangt waren. Und der Paulus hat sich als Mutmacher erwiesen. Er hat sich sehr gezielt eingesetzt für die Leute, hat ihnen Mut gemacht, hat gesagt, Gott hat mir gezeigt in dieser Nacht, wir werden alle ankommen. Es wird keiner umkommen unterwegs. Das war eins der Dinge. Und er hat auch sich nicht als Besserwisser erwiesen. Einmal an einer Stelle sagte er, ich habe euch ja gesagt, wir hätten vielleicht doch in Kreta bleiben sollen. Aber damit hat er sich beschränkt. So wird es jedenfalls in Apostelgeschichte 27 beschrieben. Er hat also nicht laufend auf die eingeredet und gesagt, ich habe euch ja gesagt, ihr hättet auf mich hören sollen. Hat er nicht gemacht, sondern er hat sehr gezielt mit ihnen gesprochen. Und dann durfte er miterleben, alle 276 wurden also gerettet. Und dann waren sie also mit einem Schiff, kurz und klein war es geraten, bis es schließlich dann ankam, waren sie in Malta gelandet. Dann heißt es in Vers 1 und 2 in Kapitel 28, und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Die Leute aber, die Malteser, erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war, und wegen der Kälte. Wie gesagt, es war Anfang Winter und es war natürlich nicht angenehm, pudelnass, wie man sagen würde, dort anzukommen und zu frieren und zu schlottern. Und die Leute haben gemerkt, wir müssen schnell den Ofen damals anwerfen, das heißt ein großes Feuer errichten. Und das haben sie also gemacht. Und heute soll das Thema heißen, eine Fortsetzung geben von dem, was sie damals erlebt haben. Die Reise sollte ja nach Rom gehen. Paulus hatte bei Nacht erfahren, in einem Traum, in einem Gesicht, war ihm Jesus erschienen und da hat es geheißen, er soll Zeuge nicht nur in Jerusalem sein, sondern auch in Rom. Und sie waren noch nicht ganz in Rom und wie gesagt, heute kommt der zweite Teil, also die Fortsetzung der Reise bis Rom. Und dieser Hinweis Gottes steht in Apostelgeschichte 23, Vers 10, wer es nachlesen möchte, deshalb nenne ich es. Heute soll das Thema heißen, Paulus, gefangen und alt, was bleibt von seinem Leben? Er zieht also ein Stück weit Bilanz. Was bleibt? Ich bin alt, lange Jahre mit Jesus unterwegs, im Gefängnis gewesen, nicht nur am Schluss in Rom 2 Jahre, wie wir lesen können und noch lesen werden, sondern auch schon vorher in Caesarea. Und er hat ja viel erlebt, was nicht gerade ihn innerlich froh machen konnte. Paulus, gefangen und alt, was bleibt? Und dann machen sie also ein Feuer und der Paulus hat auch ein bisschen mitgeholfen, laufend Feuerholz nachzulegen und da passiert was, eine Schlange beißt ihn. Und die Menschen haben gedacht, kein Wunder, wahrscheinlich hat er etwas Schlimmes gemacht und der Rachegott, die Rachegöttin rächt sich an ihm. Gleich wird er tot umfallen. Er wird Gift durch die Schlange, durch den Schlangenbiss bekommen und er wird tot umfallen. Aber nichts passiert. Die haben wahrscheinlich gewartet, geguckt, was passiert mit dem Paul, nichts. Er hat sie die Schlange weggeschlenkert, so wird es beschrieben hier am Anfang im Kapitel 28 und nichts passiert. Nichts passiert, okay, nicht der Rachegott oder die Rachegöttin hat ihn getroffen, sondern er wird ein Gott sein. Also die Menschen, manchmal wandelt sich die Meinung schnell vom Rachegott, der Rachegöttin, er wird ein Gott sein. Wenn ihm nichts passiert, also bleibt nur die andere Möglichkeit übrig. Also vom Schlangenbiss ist also nichts übrig geblieben und der Paulus war fröhlich dabei, das Feuer zu unterhalten. Und dann heißt es weiter, ich lese uns mal 3 Verse von Vers 7 bis 10, da heißt es, in dieser Gegend hatte der angesehenste Mann der Insel mit Namen Publius Landgüter. Der nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage lang freundlich. Es geschah aber, dass der Vater des Publius, also nicht der Sohn, so wie es auf unserem Zettel steht, sondern der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr da niederlag. Zu ihm ging Paulus hinein und betete und legte die Hände auf ihn und machte ihn gesund. Als das geschehen war, kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und ließen sich gesund machen. Und sie erwiesen uns große Ehre und als wir abfuhren, gaben sie uns mit, was wir nötig hatten. So schreibt es Lukas in der Apostelgeschichte in Kapitel 28, Vers 7. bis 10. Also sie haben eine gute Zeit, 3 Monate. Sie kamen wahrscheinlich so im Mitte Oktober, Anfang November kamen sie an und sind dann geblieben bis nächstes Jahr im Februar. Und dann konnte die Schifffahrt also offiziell wieder beginnen. Es hat sich also rumgesprochen, da ist einer, der ist nicht ein Mörder und der rare Gott hat sich an ihm gerächt, sondern es ist jemand, der hat Vollmacht und kann Kranke heilen. Und es kamen viele Menschen von der Insel zu ihm und er konnte sie im Namen Gottes, im Auftrag Gottes heilen. Das hat sich rumgesprochen. 3 Monate bleiben, ich habe es schon gesagt, vielleicht war das passiert im Jahr 59, 60, so bis Februar 60 kann man annehmen. Und dann geht also die Reise weiter. Und da habe ich euch eine kleine Karte heute wieder mitgebracht. Von Malta kommen sie zuerst nach Syrakus, da bleiben sie 3 Tage. Und dann geht die Schiffsreise weiter zwischen Sizilien und der Meerenge zu Italien. Region ist hier angegeben auf unserer Karte. Und dann haben sie günstigen Wind, sie waren ja mit dem Segelschiff damals unterwegs und in 2 Tagen kamen sie also zu der Hafenstadt Puteoli, so hieß die große Hafenstadt und von dort gingen sie dann an Land und auf unserer Karte steht da was von der Fahrt, die Fahrt ging weiter, nein, es war ein Fußmarsch, 160 Kilometer kann man annehmen, sind sie dann zu Fuß weiter gereist Richtung Rom. Das war ja der große Bestimmungsort, Richtung Rom. 7 Tage blieben sie bei den Brüdern. Da gab es wohl eine kleine Gemeinde in Puteoli. Dort konnten sie der zuständige Soldat, der das Kommando hatte, der war einverstanden und sie konnten dort in der Gemeinde auch noch bei den Geschwistern 7 Tage bleiben. So wird es uns geschildert. Und dann passiert was Interessantes. Telefon, E-Mails und all so moderne Kommunikationsmittel gab es ja damals noch nicht. Jedenfalls die Gemeinde in Rom, dort gab es wohl auch schon eine kleine Gemeinde, die entstanden war. Die hat davon gehört und sie haben 2 Gruppen losgeschickt, die 50 Kilometer, so etwa müssen wir uns das vorstellen. Und dann treffen sie die also kurz vor Rom, diese beiden Gruppen, um sie in Empfang zu nehmen. Es ist schon interessant, wie das damals auch so mit der Kommunikation gelaufen ist. Also es gab auch schon Möglichkeiten, dass es sich rumgesprochen hat. Und sie waren also sehr froh und haben sich gefreut, dass sie jetzt die Geschwister dort in Empfang nehmen können. Soweit ein paar Gedanken zur Einleitung, dass wir wieder so den Zusammenhang haben. Und heute habe ich uns 3 Punkte. Den ersten, Paulus rechtfertigt sich vor den führenden Männern der Synagoge, der jüdischen Synagoge. Ich lese uns dazu ein paar Verse ab 17, Apostelgeschichte 18, 28 ab Vers 17. Dort heißt es, es geschah aber nach 3 Tagen, also sie waren 3 Tage in Rom, dass Paulus die angesehensten der Juden bei sich zusammenrief. Als sie zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ich habe nichts getan gegen unser Volk und die Ordnungen der Väter und bin doch als Gefangener aus Jerusalem überantwortet in die Hände der Römer. Diese wollten mich losgeben, nachdem sie mich verhört hatten, weil nichts gegen mich vorlag, das den Tod verdient hätte. Weil aber die Juden widersprachen, dass er also freigelassen wird, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen. Er war ja auch römischer Staatsbürger. Nicht als hätte ich mein Volk wegen etwas zu verklagen. Aus diesem Grund habe ich darum gebeten, dass ich euch sehen und zu euch sprechen könnte. Er will es also ein bisschen vor ihnen, vor den Juden in Rom, vor den Verantwortlichen der römischen Synagoge, will er sich rechtfertigen. Denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten. Ich sag's mal verkürzt mit meinen Worten, denn um Jesu willen trage ich diese Ketten. Er war also angekettet an einen Soldaten, war ja einer der Gefangenen, die nach Rom gebracht werden sollten. Und wie gesagt, man wollte natürlich nicht, dass er flüchtet. Das hatten die schon mal, als das Schiff am Stranden war, versucht, sie zurückzuhalten. Und die Soldaten hatten ein bisschen Angst gehabt, wenn die türmen, kriegen sie Probleme. Dann geht es ihnen womöglich ans Leben, weil das war auch für die Soldaten lebensgefährlich, wenn sie die Gefangenen, also wenn die ihnen entkommen würden. Und dann heißt es weiter in Vers 1 und ab 21, sie aber sprachen zu ihm, die Verantwortlichen der Synagoge, wir haben deinetwegen weder Briefe aus Judäa empfangen, noch ist ein Bruder gekommen, der über dich etwas Schlechtes berichtet oder gesagt hätte, doch wollen wir von dir hören, was du denkst. Denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr an allen Enden widersprochen wird. Also, es geht um die Rechtfertigung. Was hast du gemacht? Was hast du gegen die jüdische Lehre, sage ich mal mit meinen Worten? Was hast du gegen die jüdische Lehre? Du gehörst ja zu einer Sekte. Was ist das Besondere, was du da zu verkündigen hast? Und er muss sich also vor ihnen rechtfertigen. Er sagt, sie sagen ihm, wir haben keine Briefe gekriegt, keine schriftliche Anklage von Jerusalem, auch ist keiner gekommen, der dich hier angeschwärzt hat, sondern wir haben aber trotzdem gehört, weil bei uns in Rom gibt es auch schon eine kleine Gruppe, im Römerbrief, Kapitel 16. Kapitel, werden ein paar Namen auch erwähnt, da gibt es schon einige, die zu dieser neuen Richtung, zu dieser Sekte, wie hier im Luthertext steht, die zu dieser Sekte, zu dieser neuen Richtung dazugehören. Und es gibt also einen ersten Kontakt gleich mit dieser führenden Gruppe der Synagoge, der jüdischen Synagoge in Rom. Und sie sprechen also über die Sekte, die neue geistliche Richtung und sie haben erfahren, sie haben gehört, ja, die stoßen auf Widerstand, die verkünden irgendwie eine andere Lehre, wie die der jüdischen Lehre ist. Aber wir wissen aus der Apostelgeschichte schon an früherer Stelle, dass Zeichen und Wunder geschehen sind durch diese Leute der neuen Lehre. Johannes, Petrus haben diesen Mann Apostelgeschichte 3 gesund gemacht und das hat sich alles rumgesprochen natürlich, was an Pfingsten und nach Pfingsten damals passiert ist durch diese sogenannte neue Lehre, durch diese neue Richtung. Zeichen, Wunder, die Zahl der an Jesus Gläubigen hat zugenommen, es wurden Kranke geheilt, Geister ausgetrieben und ich lese uns ein paar Verse aus dem 5. Kapitel, da heißt es, es erhoben sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt und legten Hand an die Apostel, Johannes und Petrus in diesem Fall, und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach, geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Johannes und Petrus, und wir wissen, die Eifersucht hat nicht nachgelassen, schon wieder zugenommen und sie machen ihnen Schwierigkeiten. Die Gruppe der Pharisäer, die Gruppe der Sadduzäer machen dieser neuen Richtung Schwierigkeiten. Es ging schon am Anfang los, das hat sich rumgesprochen. Das sind welche, so Jesus-Jünger, oh, den kann man nicht trauen, sage ich mal mit meinen Worten. Die verbreiten eine neue Lehre, seid vorsichtig, seid vorsichtig. Und wir wissen ja von unserem Herrn Jesus Christus, da wurde das auch schon so gesagt, was er gelehrt hat, was er verkündigt hat. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Juden haben ihn nicht anerkannt mit seiner Botschaft, mit seiner göttlichen Botschaft. Johannes 1, Vers 11 ist das zu lesen. Und ich denke, das ist leider bis heute so geblieben. Man vertraut den Christen nicht, man misstraut ihn in vielen Ländern. Es sind liebe Menschen, die wollen Gutes tun. Sie sprechen Gutes, sie haben eine gute Botschaft und man misstraut ihnen. Ja, sie haben die Religion unseres Landes beleidigt, sie haben den Propheten beleidigt, ihr kennt das alles. Und es gibt viele Länder, wo es den Christen bis heute schlecht geht. Liebe Menschen, harmlose Menschen, die wollen nicht Revolution, die wollen nichts umändern in den Gesellschaften, Verhältnissen. Sie wollen nicht die Herrscher stürzen. Es sind Menschen, die haben nur eins auf dem Herzen, die Botschaft Jesus weiterzugeben. Und bis heute ist es so geblieben. Bei Jesus hat es angefangen, bei den Aposteln sich fortgesetzt. Und hier hören wir dieses Misstrauen von den Menschen in Rom, von den Pharisäern, von den Sadduzäern, von diesen Gruppen, die es auch in Rom gab, von der jüdischen Religion, die dieser neuen Lehre misstraut haben. Widerstände, die wir heute erleben, sind wahrscheinlich ein bisschen subtiler, als sie damals gewesen sind. Nicht so direkt, aber es gibt auch heute Widerstände und ich denke, wir sollten uns heute auch nicht abschrecken lassen und zentral die frohe Botschaft weitergeben. Das gilt für uns hier in unserem Land. Auch da gibt es Themen, die sollte man lieber nicht ansprechen. Da weiß man, da denkt eine große Zahl von Menschen in unserer Umgebung ganz anders. Wenn wir da den Mund aufmachen, oh, was ist das für einer, was ist das für eine, wird da gleich gemunkelt. Ja, du bist, oder wird gesagt, du bist ja von gestern, du bist ja aus der Zeit gefallen, du passt ja gar nicht mehr rein in unsere Welt. Auch solche Themen gibt es heute, wenn wir uns klar in manchen Dingen zu der frohen Botschaft von Jesus bekennen. Aber von ihm damals können wir lernen, von Paulus damals, er lässt sich nicht einschränken. Er lässt sich nicht einschränken. Er stellt sich mutig. Gut, wir sind nicht Paulus, ich bin nicht Paulus, keiner von uns ist Paulus, hat diesen jüdischen Hintergrund, den er hatte. Er war natürlich ein geschulter Mann, ein Theologieprofessor. Wir kennen seine Bekehrungsgeschichte. Jesus hat ihn verändert. Er hat ihm eine neue Sicht gegeben und er war ein wunderbarer Verkündiger der frohen Botschaft, seitdem Jesus sich ihm in den Weg gestellt hat. Ein kluger Mann natürlich und er weiß, wie man mit den Menschen, die die alte Lehre vertreten, wie man mit ihnen umgehen muss und was man ihnen sagen muss. Ein zweiter Gedanke, Paulus verkündigt mit allem Freimut die gute Botschaft von Jesus Christus. Ich lese uns ein paar Verse weiter ab Vers 23. Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele von ihm in die Herberge. Man muss dazu sagen, er hatte wohl eine Wohnung dort, konnte sogar Gäste empfangen, wurde zwar bewacht, vielleicht Tag und Nacht angekettet, aber er konnte doch Gäste empfangen. Man hat ihm doch gewisse Freiheiten gewährt. Und dann heißt es weiter, da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Die haben sich Zeit genommen, nicht auf die Uhr geguckt. Oh, jetzt predigt er schon wieder so lange. Aber das macht ihr ja nicht, das weiß ich. Aber das gibt es natürlich auch, wenn die Predigt zu lang ist. Da waren die Leute kribbelig und unruhig und gucken auf dem Handy und wann ist denn endlich Schluss und so. Das ist heute, denke ich, auch so. Das war damals anders. Die haben sich Zeit genommen, von morgens bis abends steht hier. Das ist schon erstaunlich. Und dann heißt es, also da wollte ich noch zu sagen, er war ein kluger Mann, er kannte Mose, die Propheten, die Geschichte, und hat gesagt, schaut mal hier, da steht's, da wird Jesus angekündigt, da werden die Dinge angekündigt, die heute passieren, die durch Jesus passiert sind, die durch seine Jünger passiert sind, das habt ihr hier, schaut mal, das sind die Zusammenhänge. Ich finde das faszinierend, ja, wenn Menschen mir so Dinge erklären vom Alten Testament zum Neuen, wie das zusammenhängt. Nebenbei bemerkt, das hat Jesus ja auch den Emmaus-Jüngern erklärt. Und plötzlich heißt es, die Augen wurden ihnen aufgetan, den Emmaus-Jüngern, als Jesus ihnen die Schrift erklärte. Hallo, das steht in eurer Bibel. So sagt er ihnen, das steht in eurer Bibel. Ich erzähle euch keine Fabel, keine Fake News, wird man heute sagen, sondern da habt ihr schwarz und weiß. Aber ich denke, Bibeln haben die nicht gehabt. Ja, sie wussten aber vieles, denke ich, im Kopf. Und dann heißt es, die einen stimmten dem zu, was er sagte, die anderen aber glaubten nicht. Sie waren aber untereinander uneins und gingen weg, als Paulus dies eine Wort gesagt hatte. Mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen. Und jetzt kommt ein hartes Wort, das hat Jesus auch an zwei Stellen gesagt in den Evangelien. Und zwar hat er ihnen ein Wort gesagt aus Jesaja 6, Vers 9 und 10. Das wird hier zitiert jetzt. Das kannten die natürlich. Das kannten die aus ihrer Bibel oder aus ihrem Hintergrund. Dort heißt es nämlich, geh hin, wird dem Jesaja gesagt, dem jungen Jesaja, als er beauftragt wurde, Gottes Prophet zu sein, geh hin zu diesem Volk, zum Volk Israel und sprich, mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes, des Volkes Israel, ist verstockt und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Zitiert aus Jesaja, Jahrhunderte vorher gesprochen. Das ist erstaunlich, das ist erstaunlich. Und dann heißt es, so sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist und sie werden es hören. Die Zeit der Heiden kommt jetzt. Ihr habt nicht wollen. Jesus wurde ja zuerst zu seinem Volk geschickt. Die Jünger wurden zuerst zu ihrem Volk Israel geschickt, aber sie wollten nicht hören. Deshalb leben wir ja auch in der Zeit der Heidenmission, ja, die Heidenmission, aber die Zeit wird zu Ende gehen, denke ich mir. Wir wissen nicht, wann und wie lange die Zeit noch da sein wird, dass die Heiden ihre Ohren, ihre Herzen für die Botschaft aufmachen. Und dann kommt die Zeit, wo das Volk Israel Dinge erkennen wird, dass sie diesen Jesus, den sie verfolgt haben, dass das eigentlich der Messias ist, der zu ihnen gesandt ist, um ihnen die Botschaft zu sagen. Und dann heißt es im Schlussvers, Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm sie alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut und gehindert. Paulus verkündigt mit allem Freimut die gute Botschaft von Jesus Christus. Das Gespräch mit den führenden Juden der Synagoge geht an einem anderen Tag weiter. Und ich habe schon gesagt, von morgens bis abends. Er erklärt die Zusammenhänge. die prophetischen Verheißungen und die Erfüllung durch Jesus Christus. Und dann passiert das, was bis heute gleich geblieben ist. Einige haben zugestimmt, haben gesagt, jetzt verstehen wir es, haben sie wahrscheinlich gesagt, stelle ich mir vor, jetzt. Hab Dank, dass du uns das so erklärt hast, dass wir es verstehen können, haben sie wahrscheinlich gesagt. Und einige haben sich geärgert. Das widersprach ihrer Lehre, wie sie sich das vorgestellt haben, die Pharisäer, die Sadduzäer, die einen anderen jüdischen Hintergrund hatten, wie alles automatisch laufen musste und laufen sollte, wie es so ihnen von früh gelehrt worden war. Und dann hat er, wie gesagt, nochmal eine wuchtige Karte gezogen, würde ich sagen, indem er diesen Jesaja-Text, diese Verse zitiert, die ich uns gelesen habe. Paulus weist seine jüdischen Gesprächspartner darauf hin, dass auch das nach der Verstockung durch die Juden, die frohe Botschaft, nun zu den Heiden kommt. Und wie gesagt, in dieser Zeit leben wir noch und eines Tages wird die Zeit aber der Juden kommen, die immer mehr verstehen, was in den Propheten gemeint war, dass dieser angekündigte Messias, dieser Jesus war, der schon gekommen ist, und sie werden seiner Botschaft in großen Zahlen anhängen. Und wie gesagt, da dürfen wir gespannt sein, wie das alles werden wird. Einige gibt es heute schon, messianische Juden, die das schon begriffen haben. Es gibt messianische Gemeinden in Israel, die Jesus als ihren Messias schon angenommen haben und auch diese Botschaft unter ihren Landsleuten in Israel schon weiter verbreiten. Und es gibt auch messianische Gemeinden, ja in Deutschland, in Stuttgart, glaube ich, gibt es zwei Gemeinden, auch messianische Gemeinden, die Jesus als Messias schon erkannt haben. Auch wir sollen uns nicht von Widerständen hindern lassen und die frohe Botschaft freimütig weitersagen. Stellt euch vor, dieser Gefangene Paulus, und da kommen diese Leute, die Einheimischen, die einheimisch geworden waren, schon in Rom, und hat keine Scheu, ihnen die klare Botschaft weiterzusagen. Und das wünsche ich mir, wünsche ich uns auch in unserem Alltag, dass wir da keine Scheu haben, dass wir so, wie uns der Mund gewachsen ist, wie es Gott uns eingibt durch seinen Heiligen Geist, dass wir so klar und deutlich und mit einfachen oder schwierigen Worten einfach die Botschaft bezeugen, so wie wir es verstanden haben. Das ist, denke ich, auch die Botschaft an uns heute. In der Apostelgeschichte, die endet hier mit dem Vers, den ich uns am Schluss gelesen habe, da endet sie, predigte das Reich und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimut ungehindert. Das war der letzte Vers in der Apostelgeschichte. Wie es mit ihm weitergegangen ist, in der Apostelgeschichte haben wir keine Aussage darüber, aber wahrscheinlich hat Paulus den Märtyrertod erlitten in Rom, wahrscheinlich im Frühjahr 68. Nero, der Kaiser Nero, wurde im Juni 68 ist er gestorben, und wahrscheinlich in dieser Zeit, in der Nero auch noch lebte, wird er durch das Schwert hingerichtet worden sein. Paulus hat einen letzten Brief geschrieben aus dem Gefängnis dort in Rom, und zwar den zweiten Timotheusbrief. Und in diesem letzten Brief von Rom aus, wahrscheinlich Herbst 67, Frühjahr 68, also kurz vor seinem Märtyrertod, da hat er Folgendes geschrieben. Die zwei Verse möchte ich uns auch gerne noch lesen. Dort heißt es, 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebhaben. Das ist ein großartiger Schluss, den er dort dem Timotheus, seinem treuen Mitarbeiter, seinem liebgewordenen Mitarbeiter hier schickt. Den guten Kampf gekämpft. Wie gesagt, er zieht Bilanz. Paulus guckt nochmal zurück auf sein Leben. Er hat ja viel erlebt. Nachstellung, Gefängnisaufenthalte, nicht nur in Rom, auch in Caesarea und wie gesagt, Steinigungsversuche und Hunger und Durst und Verleumdung. Und wir wissen ja aus dem Korintherbrief, dort ist das, glaube ich, näher beschrieben oder er beschreibt es näher, was er alles auch an vielen Negativen erlebt hat. Er hat es gut gemeint mit den Menschen, er war ein Zeuge, ein Botschafter Jesu in seiner Zeit. Er hat es gut gemeint, aber er hat es nicht einfach gehabt. Und er schreibt drei Dinge, die ihm wichtig sind als Bilanz. Ich habe den guten Kampf gekämpft, so wie ein Soldat seinen Kampf kämpfen muss, seinen Auftrag erfüllen muss. Dann sagt er ihnen ein zweites, ich habe den Lauf vollendet. Er erinnert an einen Leichtathleten, an einen Läufer. Ich habe nicht unterwegs aufgegeben, sondern bin treu geblieben bis zum Ende. Und das, denke ich, stand dann ja auch kurz bevor, als er dies geschrieben hat. Und dann ein drittes, ich habe Glauben gehalten. Das ist, denke ich, das Entscheidende, dass Menschen treu Glauben halten. Und dann schreibt er im Vers 8, ich werde die gerechte Belohnung durch Gott erhalten. Aber nicht nur ich, sagt er, sondern auch für andere Jesus-Nachfolger damals, für uns heute ist das bereitet. Und wir dürfen es einlösen, es liegt bereitet. Die Ewigkeit ist vorgesehen für alle, die treu bleiben bis zum Ende. Und ich denke, das ist großartig. Das gilt für Arme und Reiche, für Kluge und nicht so Kluge. Das gilt für Menschen aus allen Kontinenten und wie gesagt, für alle Menschen auf dieser Welt, die sich an Jesus halten. Welch eine herrliche Aussicht. Ich möchte da gerne dabei sein. Wie gesagt, der Siegeskranz liegt bereit. Wir dürfen es einlösen, wenn wir einmal bei ihm sein werden. Wir alle sind eingeladen. Das ist großartig. Es gibt keinen, der sagt, für dich gilt das nicht. Das lese ich nicht in der Bibel und ihr wahrscheinlich auch nicht. Für dich gilt das nicht, sondern es gilt für alle Menschen, die eine Beziehung zu Jesus haben. Er liebt uns, obwohl er uns kennt. Und das ist großartig. Das möchte ich uns gerne auch als Botschaft weitergeben. Paulus rechtfertigt sich vor den führenden Männern der Synagoge. Das war der erste Teil und im zweiten. Paulus verkündigt mit allem Freimut die gute Botschaft von Jesus Christus und das dritte, den guten Kampf gekämpft. Und das gilt auch für uns alle, wenn wir ihm treu bleiben. Gott bleibt uns treu, so wie er den Paulus nicht nur gesagt hat, ich werde dich auch als Zeuge in Rom verwenden. Nein, die Umstände waren problematisch, Schiffbruch und beinahe wären sie alle dort umgekommen im Mittelmeer. Nein, er hat ihn bis Rom geführt und in Rom hat er ebenfalls die gute Botschaft den Menschen weitergesagt und hat dazu beigetragen, dass Menschen zum Glauben finden und zum Glücklichsein. Und das möchte er uns auch heute anbieten. Und ich denke, das ist eine großartige Botschaft, die wir hier in unserem Wort Gottes haben. Gott segne euch dabei und schenke euch gute Begegnung auch jetzt im Urlaub. Amen.